Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet abiler, elhamdülillah. Wir dürfen heute weitermachen. Weitermachen nach unserer bereits gemeinsamen Vorbereitung. Die Vorbereitung, die da waren, werden sich erinnern können. Es ging um die mentale Vorbereitung auf die gesamte Reihe, die uns jetzt erwartet. Wir haben ganz viel Selbstreflexion betrieben. Die Notwendigkeit, ein vertrauenswürdiger Mensch zu werden, haben wir behandelt. Das Versprechen, was man sich gegenseitig mit dem Assalamu alaikum gibt, das haben wir behandelt. Und ich denke, dass wir mit dieser Selbstreflexion gemeinsam an einen Punkt angekommen sind, wo wir akzeptiert haben, dass einiges in unserem Leben nicht so gut läuft, dass es Aspekte gibt, wo wir inshallah gemeinsam Hand in Hand von Rasulullah alaihi salams Leben angezogen werden und ihn inshallah als Wegweiser für uns akzeptieren. Ihr habt alhamdulillah heute mit eurem Erscheinen eine vielleicht bewusste oder unbewusste Entscheidung getroffen, euch aktiv in die Richtung von Rasulullah alaihi salam zu bewegen. Alhamdulillah dafür. Möge Allah es uns ermöglichen, Nutzen von der heutigen Sitzung inshallah zu ziehen. So, wir sprechen ja ganz häufig, vor allem jetzt in dieser Reihe, mit Rasulullah alaihi salam als unseren absoluten Wegweiser über die Sunna von Rasulullah alaihi salam. Die Sunna von Rasulullah alaihi salam ist kurz gefasst der Pfad, wie Muslime zu leben und zu denken haben. Denn Rasulullah alaihi salam sagt selber: Klammert euch an meine Sunna, damit ihr nicht ins Verderben stürzt. Das bedeutet, ein Abweichen von der Sunna führt dazu, dass wir eine gewisse Irreleitung in unserem Leben haben, keine Perspektive mehr vielleicht haben, dass wir einfach in einem Loch, tiefen Loch gefangen sein werden. Und das Vernachlässigen der Sunna ist ein schleichender Prozess, weil keiner sagt von jetzt auf gleich, ich lasse alle Sunnan jetzt weg. Es ist ein schleichender Prozess, wir merken es kaum. Es gibt dazu ein Beispiel, wie ein Frosch, der im kochenden Wasser gefangen ist. Wenn wir jetzt einen Topf haben, wo kochendes Wasser drin ist und einen Frosch zum Beispiel da reinwerfen wollen, er wird sich wehren, er wird direkt rausspringen können. Ne? Symbolhaft dafür das Verlassen der gesamten Sunna auf einmal. Aber wenn wir einen Frosch in einem Topf voll Wasser mit angenehmer Temperatur haben, den Frosch da reinsetzen und die Temperatur Stück für Stück erhöhen, merkt der Frosch das nicht. Er merkt es nicht, das Wasser fängt an zu kochen und der Frosch stirbt. Genauso ist das mit dem Vernachlässigen der Sunna. Wir vernachlässigen Sunna, das ist richtig. Oder vielleicht noch schlimmer, wir vergessen Sunna, sondern vergessen wir von Tag zu Tag immer mehr. Ebu Bishr Abdullah ibn Firuz, einer der Tabi'in, ja, Sohn von Firuz al-Daylami radiallahu anh, gibt uns eine interessante Aussage bezüglich der Sunna. Er sagt, sinngemäß, der Verlust der Religion, des Imans, fängt mit dem Vernachlässigen der Sunna an. Die Sunnan sind wie einzelne Stränge eines Seils. Wenn sie anfangen zu reißen, wird der ganze Seil zerstört. Und um genau das zu verhindern, wollen wir inshallah heute auf eine riesige, riesige Sunna eingehen, die leider auch in Vergessenheit geraten ist. Diese Sunna ist gleichzeitig auch ein Fundament für unsere gesamte Reihe. Ja, deswegen auch der Titel, das Fundament Itidal. Ein Fundament, worauf wir uns in Zukunft immer wieder beziehen werden. Weil wir werden gleich sehen, in welchen Bereichen Itidal alles aufzufinden ist oder aufzufinden sein sollte. Haben wir die Mikro? Haben wir immer? Okay, dann würde ich gerne, weil wir jetzt über Fundament gesprochen haben, eine kleine Frage in die Runde. In welchem Abschnitt von unserem Leben oder von dem Leben eines Menschen ist man so rebellisch drauf, man lässt sich nichts sagen. Was sagt ihr eigentlich? Was glaubt ihr? In was für eine Phase im Leben, Brüder? Ja. Ist am Mikro.
Aber in der Pubertät?
Genau das ist es, in der Pubertät. Aber woran liegt das? Woran liegt das, dass das genau in der Pubertät ist? Selah. Kannst du gerne sagen, wenn du möchtest.
Ich vermute, Abi, dass man vielleicht in der Pubertät ein Schwarz-Weiß-Denken hat.
Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, Jan.
Abi, in diesem Alter entwickelt sich der Charakter und die Person fängt an, seinen eigenen Weg im Kopf zu planen, seine eigenen Gedanken auszusprechen. Und ist in diesem Fall voll der Meinung, dass er recht hat und dass er wirklich eine eigene Entscheidung durchziehen möchte.
Du hast was richtig Interessantes gesagt. Er ist in einer Phase der Entwicklung vom Charakter. Aber akzeptiert er Kritik? Akzeptiert er nicht.
Aber dazu habe ich eine Frage. Ist das die Entwicklung des Charakters oder ist das das Sortieren des Charakters? Also die Entwicklung des Charakters fängt ja eher an, so habe ich das gelernt. Und in dem Alter muss man ja dann sortieren und der Achel nimmt ja dann Überhand und sagt, okay, ich habe meine eigenen Wahrheiten, ich muss jetzt meinen Charakter sortieren.
Genau, wir können das vielleicht zusammenfassen als die Hauptprioritäten werden da gefestigt, die Fundamente werden gefestigt. So, wenn jetzt aber man als Pubertärer nicht akzeptiert, dass man Fehlverhalten vorweist, dann sagt einer zum Beispiel, oh, du hast nichts gelernt, du hast noch nichts erlebt, du weißt gar nicht. Man tickt aus. Weil man ja das, man denkt, man hat schon, man ist schon ein gestandener Mann in der Gesellschaft. Ja. Aber so ist dem ja nicht. So ist dem ja nicht. Das ist ja noch eine Phase, die man durchlaufen muss mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit dem Alter. Ein Fundament, was sich legt. Und der Punkt, worauf ich genau hinaus wollte, ist halt der, dass beim Thema Verhalten, oder wenn es halt um Islam geht, islamisches Verhalten geht, wir leider auch wie ein Pubertärer agieren können. Die wenigsten akzeptieren fundamentale Defizite im eigenen Charakter. Darum geht es ja. Und das ist vielleicht keine bewusste Entscheidung, dass man sagt, nein, ich akzeptiere das nicht. Es ist vielmehr eine indirekte, wir sagen ja, Lisani Hal, mit deinem Zustand sagst du etwas aus. Du sagst aus, ich habe nichts an mir zu verbessern. Das Verhalten, was ich an den Tag lege, wird schon richtig sein. Ich richte mich danach, nach meinem eigenen Verhalten, das, was ich möchte. Ich lasse mir nichts von irgendjemandem sagen, weil er jetzt ein bisschen vielleicht was gelernt hat oder so. Ja, das ist fundamental, dass wir da die Defizite vielleicht nicht akzeptieren oder nicht ansehen. Und das ist wirklich die Realität, man denkt vielleicht, okay, ich bin ein gestandener Mann als Pubertärer oder auch als erwachsener Mann wirklich. Mit dem Verhalten, man sagt, nein, benim sözüm sözdür, das, was ich sage, ist so. Ich werde meine Kinder so behandeln, es ist meine Familie. Man denkt vielleicht, man ist dann ein gestandener Mann, der weiß, was richtig und falsch ist. Aber in Realität ist man doch trotzdem ein verängstigter Junge. Ein verängstigter Junge, wo das Verhalten noch nicht ausgereift wurde zum gestandenen Mann. Weil der gestandene Mann ist alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Bevor wir diese Reihe wirklich nochmal jetzt ins Rollen bringen, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar ist es eine große Krankheit eigentlich, die wir mit der Zeit vermehrt vielleicht beobachtet haben, bei uns selber auch. Wenn wir uns Vorträge wie diese jetzt anhören, vor allem was jetzt für eine Verhaltensentwicklung darauf basiert, sehr oft kommt es dazu, dass wir gewisse Aspekte direkt von uns abweisen und auf andere beziehen. Wir sagen, okay, dieses Verhalten habe ich schon mal bei ihm gesehen. Ich muss das mal bei ihm ansprechen. Boah, er denkt genau so, wie das erzählt wurde, das muss ich bei ihm ansprechen. Aber dem ist nicht so. Lass uns bitte, bitte das, was hier heute zum Beispiel erzählt wird, für uns selber akzeptieren. Als allererstes aufhören, versuchen, irgendwie andere zu erziehen, andere irgendwie recht zu leiten oder sonst was. Als allererstes der gesunde Egoismus. Als erstes man selber als erster Stelle. Ja, sich selber erstmal retten. Weil dann wird man erfahren oder realisieren, dass man eigentlich noch... Also man wird gar keine Zeit haben, sich mit anderen zu beschäftigen, weil man selber so viele Baustellen hat. Ja, da bin ich natürlich mit mir begriffen. Ich habe, wie gesagt, wir haben diese Reihe schon mal gemacht. Aber in dieser Zeit, wo wir die ganzen Jahre, die jetzt vergangen sind, bei der Vorbereitung sind wieder so viele Aspekte hochgekommen, die einfach ins Vergessen geraten sind. Und darauf will ich bitte nochmal aufmerksam machen. Lass uns inshallah diese Sachen, die heute und in Zukunft und auch in der Vergangenheit, ja, die ganzen Sohbets können wir uns ja nochmal angucken, bitte auf uns selber beziehen. Auf uns selber beziehen und versuchen erstmal mit uns selber zu arbeiten. Rasulullah a.s. gibt im folgenden Hadith eine klare Botschaft, wo es wird berichtet, wo er diese Hadith dreimal hintereinander aufsagt. So eine Aufmerksamkeit möchte er, dass wir darauf legen. Er sagt sinngemäß, alle, die ihre Grenzen in ihrem Verhalten, in ihren Worten überschritten haben, sind vom Weg abgekommen, wurden zerstört, wurden irregeleitet. Die Grenzen vom Verhalten überschritten, das sind Grenzen, die jetzt nicht irgendwie festgelegt wurden. Wir werden gleich darauf eingehen, was mit diesen Grenzen gemeint ist. Es ist ein ganz klarer Aufruf von Rasulullah a.s. zu I'tidal. I'tidal, damit kommen wir jetzt direkt zum heutigen Thema, zum Hauptteil, inshallah. Wir werden das so vorgehen, dass wir erstmal eine Definition machen, was ist mit I'tidal zu verstehen, was ist damit in Verbindung. Danach gehen wir über in, wo ist das denn alles aufzufinden? Wie habe ich diese Sachen dann in den unterschiedlichen Bereichen einzubringen? Und zum Schluss, inshallah, werden wir nochmal auf die Wirkung, auf den Effekt von I'tidal in unserem Leben eingehen und dann gemeinsam, inshallah, abschließen. So, zu Beginn. Was ist denn I'tidal? I'tidal kommt erstmal vom Wortstamm des arabischen Adl. Ne, wir kennen ja im Türkischen Adalet, Gerechtigkeit. Ne, das kommt genau davon, gerecht sein, das Recht im Auge behalten, die Balance, ne, zwischen gut und schlecht, die Balance zu halten, nüchtern denken, nüchtern sein, ne, wach sein, einen kühlen Kopf bei Entscheidungen und so weiter. Es ist an allererster Stelle wichtig zu verstehen, dass I'tidal, haben wir ja gesagt, Grenzen, es ist ein Maßstab festgelegt von Allah Ta'ala. Maßstab festgelegt von Allah Ta'ala. Zweitens, es ist das, was Allah Ta'ala am meisten in dieser Umma sehen möchte. Das Verhalten, I'tidal. Denn in der Sura Baqarah, in Vers 143, sagt Allah Ta'ala sinngemäß, und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Allah, Allah. Gemeinschaft der Mitte. Das bedeutet ja auch, es gibt andere Gemeinschaften. Versteht ihr? Es gibt andere, die mal links sind, mal rechts sind, in diesen extremen Gruppen sind, in diese extremen Gedanken sind. Aber Allah Ta'ala hat die Muslime zur Gemeinschaft der Mitte gemacht. Das Interessante ist auch, in Surah Baqarah, Vers 143 war das, Surah Baqarah hat 286 Verse. Und dieser Vers ist genau die Mitte. Genau die Mitte. Wir sagen auch, vielleicht wissen das einige nicht, aber dann lernen wir das jetzt, inshallah. Wir sagen im täglichen Gebet, wenn wir die Fatiha lesen, machen wir Dua dafür, dass wir, ich lese sinngemäß, leite uns den geraden Weg. Sirat al-Mustaqim. Den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregeleiteten. I'tidal ist dementsprechend die Zufriedenheit Allahs. Ja? Und die anderen beiden Extremen, da gehen wir gleich drauf ein, da ist die Irreleitung und der Zorn von Allah hinter versteckt. Ethidal ist auch mit der goldenen Mitte zu vergleichen. Ja, es gibt einmal Ethidal, die goldene Mitte. Und wenn es eine Mitte gibt, muss es jetzt auch außen etwas geben, Extremen geben. Dazu gehört einmal Ifrat und Tefrit. Ifrat ist einer Sache mehr Wert zu geben, als es eigentlich verdient. Ethidal ist genau das Hack geben, was es verdient. Und Tefrit ist einer Sache zu wenig Hack geben. Ja, dem Recht nicht, also nicht nahe zu kommen. Das ist Tefrit. Rasulullah a.s. hat auch diese Sache natürlich Ali radiallahu anh beigebracht und erklärt. Er hat einen Stock genommen und auf dem Boden drei Striche gemacht. Und gesagt, ja Ali, wir sind nicht hier, noch sind wir hier, unsere Gemeinde ist hier. Der Weg der Mitte, die Gemeinschaft der Mitte. Ethidal ist auch ein Siegel für unsere Gefühle und unsere Gedanken. Ja, dazu werden wir gleich noch vielleicht einiges hören, dann wird das ein bisschen einleuchtender sein. Und zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen, es ist die Sunna von Rasulullah. Die Sunna, welches uns als Diener zur Reife, zur Vollkommenheit, zu Kamalat führen wird, inshallah. Okay, jetzt können wir übergehen zu den unterschiedlichen Aspekten, wo Ethidal aufzufinden ist, wo es anzuwenden ist. Dazu gibt es eigentlich extrem viele Punkte, aber ich habe explizit, jetzt haben wir sieben Punkte uns ausgesucht, die vermehrt vielleicht, wo die Probleme vermehrt auftauchen. Damit wir mal sehen, wie war das, wie hat Rasulullah in diesen Gebieten gehandelt, mit diesen Themen sich beschäftigt. Inshallah. Also das erste vorab, Ethidal in Iman und Itikad. Im Glauben und wie man zu glauben hat. Dazu, also ich musste das reinnehmen, weil das unfassbar wichtig ist. Allerdings werde ich nicht allzu sehr darauf eingehen, weil das ist genau das Themengebiet, was unser Bruder Selman macht. Deswegen hört da bitte rein. Es ist unfassbar wichtig, da die goldene Mitte zu bewahren. Ja? Iman zum Beispiel, wie habe ich zu glauben? Woran habe ich zu glauben? Die drei Gruppierungen, Ifrat, Ethidal und Tefrit. Ifrat, einer Sache zu viel Wert geben. Das ist der klassische Beispiel der Christen. Ethidal, das sind die Muslime. Und Tefrit, einer Sache zu wenig Wert geben, zu wenig Hack geben, das sind die Juden. Ja? Und das Gleiche gibt es natürlich auch in der Glaubenseinstellung, in Itikad, wie habe ich dann innerhalb des Islams aber zu glauben. Da gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Gruppierungen, aber wie gesagt, wir wollen da nicht allzu sehr drauf eingehen. Unser Thema ist das Verhalten und die nächsten sechs Punkte gehen dann vermehrt wirklich auf unser alltägliches Verhalten ein. Dann als zweiten Punkt ist Ethidal in Ibadet, in der Gottesdienerschaft. Der dritte Punkt ist Ethidal in der Liebe. Ja, man kann auch zu viel lieben. Man kann auch zu wenig lieben natürlich. Der vierte Punkt ist Ethidal in der Feindschaft. Der fünfte Punkt Ethidal in der Freude. Der sechste Punkt Ethidal in der Trauer. Und als Abschluss Ethidal in der Erwartung. In der Erwartungshaltung von einem selber. Ja, da ist es eigentlich ganz egal, was für eine Erwartung dein Gegenüber von dir hat. Es ist sehr wichtig, wie gesagt, ne, wie vorhin gesagt, dass wir uns erstmal auf uns selber fokussieren. Also gut, dann fangen wir inshallah an mit Ethidal in der Ibadet, also in der Gottesdienerschaft. Was stellt ihr euch vor, was kann in der Ibadet ein bisschen schief laufen? Was könntet ihr euch vorstellen?
Da fehlt mir ein Beispiel von Tairab ein, oder vom Vater, aber ich weiß nicht mehr. Da ging es darum, dass wenn man von seinem Onkel zum Essen eingeladen wird zum Beispiel, und an dem Tag, und man weiß das schon zum Beispiel viel früher, und an dem Tag macht man Nafile-Fasten einfach, weil man einfach fasten möchte, Das passt dann nicht, Jenny, weil dein Onkel so viel dir für dich vorbereitet und du einfach da so fasst das, Jenny.
Ja, auf jeden Fall.
Ich gehe mal auf das Thema Ifrat ein. Das ist ein gutes Beispiel für uns, also auch für mich, dass wir zum Beispiel vielleicht zu lange hier in Dergach bleiben und denken, okay, Muhabbet, Sohbet, ich komme weiter, ich lerne was und dann morgens aufsteht, es ist 10 Uhr, man hat das Morgensgebet verpasst. Ja.
Ein weiteres Beispiel wäre, wenn man auf der Arbeit zu viele Nafile-Namas betet und dadurch seine Pause überzieht und dementsprechend Probleme auf der Arbeit bekommt, dann riskiert man natürlich auch seinen Risk.
Okay. Das sind grob auch die Themen, die ich mir ungefähr aufgeschrieben hatte, weil es ist wirklich, wir kennen das, dass wir vielleicht zu viel Nafile-Ibadet machen. Vielleicht kennen das der eine oder andere nicht, aber man kann auch zu wenig Nafile-Ibadet machen. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber Nafile-Ibadet ist auch Muhabbet mit seinen Brüdern zu machen. Wir haben gesagt, bis spät in die Nacht sitzen und dann morgens Gebet weg. Das geht natürlich nicht. Itidal in Ibadet ist vor allem wichtig jetzt, wenn wir gucken, was vor uns steht. Ramadan kommt. Da müssen doch, das ist der Monat, wo wir den ganzen Profit ausschöpfen wollen. Und das vernünftig, gesund angehen, mit einem vernünftigen Tempo anfangen, dass wir noch Kraft, die nötige Kraft für Kadir-Gedisse haben, anstatt andersrum. Ja, fangen wir richtig hoch an und platt bei Kadir-Gedisse. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Bei zu viel Nafile-Ibadet, ne? Zum Beispiel wir fasten und die Familie lädt dich ein. Und du sagst, ich faste, ich esse nicht mit. Oder ich komme erst gar nicht, sonst kriege ich Hunger. Wir dürfen nicht vergessen, dass Itidal ist das Recht, genau der Recht oder das Recht der Sache geben, das, was es verdient. Aber unser Umfeld hat auch Hack auf uns. Wir müssen auch denen das Hack geben, denen gerecht werden, dementsprechend handeln. Und deren Hack ist auch, dass die uns mal einladen und dass wir dann von deren Essen speisen können. Natürlich haben die Hack darauf. Lokman hat gesagt, zu lange Gebete auf der Arbeit zum Beispiel. Dann nimmst du dein Abdes, machst du links deine Schritte und Ding und dann betest du mit Sunna, Tesbihat, eine Stunde betest du, nur weil dein Chef dir erlaubt hat zu beten. Ja, das ist kein schönes Bild, was wir da abgeben. Ja, das ist vielleicht eine schöne Möglichkeit, diese Gelegenheit, dass wir das von unserem Chef bekommen haben, diese Möglichkeit, einen Gebetsraum vielleicht zu haben, das wird einfach missbraucht. Das wird missbraucht, ja. Spät in die Nacht dann zum Beispiel hier sitzen, auf der Arbeit gehen, zu spät zur Arbeit kommen, eine Stunde auf Arbeit beten und dann, ich habe heller Risk verdient. So ist das einfach nicht. Der Ausmaß der Ibadet, ja, die Balance da zu halten, diese Grenzen sind nicht von dir, von mir, von dem Bruder gesetzt. Das ist wirklich nur zu verstehen anhand der Propheten. Denn sie haben die Balance zwischen Dünya und Ahiret aufrechtgehalten. Und richtig vorgelebt. Und indem wir uns deren Leben angucken, werden wir besser verstehen, was diese Balance eigentlich zu bedeuten hat. Da kennen wir Fälle, die Leute stehen Türsteher vor Uni-Masjid. Du darfst nicht rein. Aber was... Und dann wird die Moschee geschlossen und dann kann kein Student mehr auf der Uni beten. So ein Verhalten ist ja logisch, dass das nicht Sunna sein kann. Ja, Sunna ist die Herzen zu gewinnen, ja, die Menschen zu gewinnen. Und nicht mit so einem Verhalten, wo wir denken, dass wir was Gutes machen, wir beten, ja, verlieren wir unser ganzes Umfeld. Ja. Vor allem die wir eigentlich erreichen möchten. Ja. Das sind doch die Gruppen, die wir erreichen möchten. Ein schönes Abbild für der Muslime zeigen, ein schönes Aushängeschild sein. Und nicht deren Möglichkeiten, die uns gegeben werden, missbrauchen. Rasulullah, also in der Zeit der Sahaba, radiallahu anhu, gab es natürlich auch solche Beispiele. Da gibt es ein Beispiel zum Thema zu lange Suren im Gebet lesen, wenn man Vorbeter ist. Da hat zum Beispiel Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu, war einmal als Imam tätig. Er war als Imam tätig und hat Ja, kam in Muhabbet, hat lange Suren rezitiert. Die Gemeinde hat sich ein bisschen beschwert danach. Ja. Die sind zu Rasulallah gegangen und sagten, ja, Rasulallah, so und so ist der Fall. Leute haben Arbeit, wir haben schwache Alte unter uns, wir können nicht. Ja, nee. Was sollen wir machen? Rasulallah hat Tamam gesagt, hat eine Hutbe gehalten. Und in der Hutbe sagt er Folgendes sinngemäß: Es gibt Leute unter euch, die andere dazu bringen, dass sie keine Lust mehr haben. Wollt ihr denn die Gemeinde vom Glauben abkommen lassen? Ja, Rabbi. Wir denken, wir machen was Schönes, schön langsam beten, lange beten. Aber was sagt Rasulullah? Das bringt dazu, dass die Leute vom Glauben abkommen. Vom Glauben abkommen. Wir haben Alte unter euch, sagt er. Alte Leute, die nächsten Tag arbeiten müssen, vielleicht ihre Arbeit zur Seite gelegt haben, kurz zum Gebet gekommen sind, aber sie müssen diese Dunya auch weiterbringen, auch weitermachen. Und das bringt dazu, dass sie dann vielleicht keine Lust mehr haben, hinter gewissen Leuten zu beten. Und er hat einen Maßstab gesetzt. Wenn ihr in der Gemeinde betet, benutzt kurze Suren. Kurze, damit alle ins Boot geholt werden. Ja, dass die Pflicht trotzdem erfüllt wird. Keiner sagt ja, dass man das Gebet jetzt auf Schnelle beten soll. Das ist nicht damit gemeint. Es muss angenehm sein, annehmbar für die Gemeinde. Aber wie hat Rasulullah gebetet, als er alleine war? Er hat auch lange gebetet. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an erzählt, habe ich Rasulullah alleine beten sehen. Und Rasulullah hat, als er alleine gebetet hat, manchmal auch laut rezitiert. Als ich das gesehen habe, sagt er, habe ich mich direkt dem Gebet angeschlossen. Einmal alleine mit Rasulullah zusammen beten. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Er sagt, er fängt an, Surah Baqarah liest er. Danach Ali Imran, danach Nisa. Er sagt, 126 Seiten im ganzen Gebet gebetet. Währenddessen ist mir natürlich auch was anderes in den Kopf, in den Sinn gekommen. Die anderen Sahaba dann fragen, was denn? Was? Ich wollte rennen, ich wollte weggehen. Ich habe es nicht ertragen. So ein langes Gebet, ja, das wurde mir auch zu viel. Aber Rasulullah sallam weiß doch, dass diese Last, Hasha Last, aber diese Länge, diese Größe von Ibadet, dass er das alleine erträgt. Es gibt ja ein bekanntes Sprichwort im Türkischen, wo es heißt, Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Mach das, was der Hoca dir sagt, nicht das, was er macht. Leider wird das aber falsch aufgegriffen. Ja, viele denken, okay, die Hojas, die reden vielleicht gut, machen selber aber nicht und so. Aber das ist damit gar nicht gemeint. Die Hojas, unsere Imame, unsere Lehrer, die geben uns die Medizin in dem Ausmaß, wie wir es ertragen könnten. Sie selber machen eigentlich viel mehr. Viel mehr, so viel, dass wir es gar nicht ertragen könnten. Das Optimum in Ibadet ist nicht das Ausmaß, wie viel du machst. Das Optimum ist die Beständigkeit. Ja, dass du vielleicht wenig Ibadet machst, aber dieses Wenige über dein ganzes Leben gezogen. Ja, dass du am Ball bleibst einfach. Das ist dann auch nicht verwerflich, dass man vielleicht wenig Ibadet macht. Von den Pflichten sprechen wir natürlich nicht. Die Pflichten sind, da gibt es nichts anzuzweifeln oder Fehler nachzuweisen. Wir sprechen wirklich von den zusätzlichen Ibadets. Wenn man da wirklich etwas machen möchte, weil das war das Verhalten der Sahaba radiallahu anhu. Sie haben sich dazu zum Beispiel entschlossen, Nafile Ibadet zu machen. Sie wollten zum Beispiel fasten zusätzlich. Und sie haben es natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen perfekt hinbekommen, den Ausmaß. Da musste natürlich Rasulullah alaihi salam auch die Sahaba wieder in die Mitte ziehen, zu Itidal ziehen. Da ist ein Gespräch zwischen einem Sahaba-Effendi und Rasulullah alaihi salam, wo er dann fragt, ja Rasulullah, ich möchte fasten, so und so viel. Ich möchte jeden Tag fasten. Rasulullah alaihi salam sagt, nein, das geht nicht. Faste 3 Tage im Monat, die in der Mitte. Er sagt, ja Rasulullah, ich schaffe aber mehr. Er sagt, tamam, dann faste montags und donnerstags zusätzlich. Das ist meine Sünde, mach das dann so. Ich sage, ja, Rasulallah, ich schaffe aber mehr. Und vom Mehr, wir sprechen wirklich von einer Ibadet, die bis zum Ende des Lebens durchgezogen wird. Ich schaffe aber mehr, ja, Rasulallah. Er sagt, dann mach die Sunna von meinem Bruder Dawud, a.s. Faste einen Tag und den anderen verbringe den mit deiner Familie, mit deinem Umfeld. Ich faste jeden zweiten Tag. Das ist ein Maßstab. Du darfst nicht nach deinem eigenen Empfinden, auch wenn es zum Thema Ibadet ist, einfach handeln. Weil indem wir so machen, kommen wir mit dem ganzen Recht, was unser ganzes Umfeld von uns verlangt eigentlich, da kommen wir nicht mehr nach. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, inshallah. Itidal in der Liebe. Wie kann man zu viel lieben, zum Beispiel? Eine Frage. Was glaubt ihr?
Man kann so viel lieben, dass man die Fehler seines Bruders nicht mehr sieht. Dass alles, was er macht, für dich richtig ist.
Man kann Menschen höher machen, als sie sind, also in Richtung Ifrat gehen. Das heißt, wenn ich jetzt an meinen Scheich denke, das ist mein Scheich, für mich als Mensch der Oberste. Aber es gibt ja auch Menschen, die ihren Scheich dann plötzlich zu noch mehr machen, als er ist, was dann nicht wieder richtig wäre. Das wäre dann auch wieder kein Hack. Also muss man da auch wieder aufpassen, dass die Grenzen eingehalten werden.
Muss aber.
Eine Person viel Aufmerksamkeit schenken, sodass die Person hat, am Ende keinen Bock mehr auf ihn hat.
Ja. Schaut mal, was Rasulullah zu diesem Thema sagt. Ein Maßstab wird wieder gesetzt. Es heißt sinngemäß, liebe deine Freunde in einem Maß, denn der Tag kann kommen und sie können zu deinen Feinden werden. Pflege eine Feindseligkeit zu deinen Feinden in einem Maß, denn der Tag kann kommen und sie können deine Freunde werden. Was für ein Fundament ist das? Wir kennen das vielleicht. Man kennt das von sich vielleicht, dass man Phasen hat, wo man unbedingt die Nähe zu seinen Brüdern haben möchte. Man ist vielleicht zu aufdringlich. Ja, man will deren ganzen Aufmerksamkeit haben. Ja, weil man sie so sehr vielleicht vermisst hat, so sehr liebt. Oder vielleicht sogar eine kranke Eifersucht im eigenen Freundeskreis entwickelt. Ja? Also du kriegst mit, der war mit dem da sitzen oder da draußen. Und dann machst du auf einmal ein Ding. Ruf nicht, tamam. Und so. Also, das ist ja, so geht das ja nicht. Verstehst du? Das ist ja nicht gesund. Dann hat ja keiner mehr Lust auf dich. Dass du wie so ein kleines Kind dann anfängst zu weinen oder so. Ja, ne? Kranke Eifersucht. Es gibt auch, ne, wie Mohammed Rashid gesagt hat, so ein Fanatismus. Sei es zum eigenen Scheich, zur eigenen Gemeinde. Ja, man schmückt es mit übertriebenen Eigenschaften auf einmal, die meistens erfunden sind. Hat keine Hand und Fuß. Warum? Weil man selber von dieser Sache nicht überzeugt ist. Ja, man hat nicht diese Ethik zu dieser Sache. Man denkt, tamam, ich muss mir jetzt Sachen einfallen lassen, ich muss jetzt irgendwie die Leute zum Fliegen bringen, damit ich noch mehr daran glaube. Aber das ist kein Maßstab. Das passiert auch
ganz häufig beim eigenen Kind, dass man das Kind dann plötzlich so ein bisschen pusht. Mhm. Da ist auch wieder zu viel Liebe im Spiel.
Ganz genau. Wir kennen auch vielleicht den Fall, dass, ne, hat Hassan aber gesagt, offensichtliche Fehler von unseren Freunden werden auf einmal nicht mehr erkannt. Er macht ganz klar so falsche Sachen, aber wir denken uns, Nein, da ist bestimmt was, da ist bestimmt eine Wahrheit hinter. Als wäre jetzt auf einmal jeder Evliya geworden, jeder hat Hikmet Kelam, Weisheitsrede beherrscht jeder. Aber so ist es ja nicht. Wir sind ja alle Menschen, wir sind ganz normal. Wir müssen noch füreinander da sein, um uns immer wieder, ne, zu erinnern. Bruder Herz, jab mal. Oder mach so, ist besser. Dafür sind wir einander da. Ein weiterer Maßstab von Rasulullah a.s. Das heißt sinngemäß, trennt die Tat von dem Täter. bewertet die Taten nicht nach dem Täter, sondern alleinstehend. Wenn die Tat gut ist, lobt die Tat. Wenn sie schlecht ist, verabscheut die Tat, aber nicht den Täter. Ja, nicht den Täter. Das voneinander zu trennen, fällt uns unfassbar schwer, weil wir den Abstand zu unseren Freunden nicht vernünftig pflegen können. Ja, weil wir noch nicht verstanden haben, wie die gesunde Balance eigentlich, wie die funktioniert. Ja, das liegt halt daran, weil wir Rasul a.s. noch nicht genügend kennengelernt haben. Wir haben ein Beispiel mitbekommen von dem Bruder von unserem Sheikh, ja, Sayyid Sherif Abi, und Mullah Sabahuddin Hoja, ja, ein großer Hoja bei uns aus der Gemeinde. Wir sind gute Freunde, aber Sayyid Sherif Abi hat Mullah Sabahuddin Hoja zur Rede gezogen. Er sagt, guck mal, wir sind doch Freunde, oder nicht? Er sagt, ja, Sayyid. Er sagt, wie kann es dann sein, dass du mich noch nie verbessert hast? Du bist Alim. Es kann doch nicht sein, dass ich in jeder meiner Handlungen richtig handle. Warum verbesserst du mich nicht? Er sagt, entweder bist du ein Schleimer, ja, und möchtest einfach, ne, mich schmeicheln, oder du bist kein Freund. Eins von den beiden muss es sein. Da realisiert dann Mullah Sabahuddin Hoja und spricht ihn darauf folgend dann auf ein, zwei Kleinigkeiten natürlich an, aber das ist halt die Balance, das ist das, was eine gesunde Freundschaft ausmacht. Dass man auch offen ist für Kritik von den eigenen Brüdern. Dass man halt nicht sagen kann, wie kannst du mir jetzt hier Kritik geben? Wer bist du denn überhaupt? Und so. Das ist dann keine Brüderschaft. Ja, das ist dann einfach nur für den eigenen Nutzen. Ich habe Spaß, mit dir zu sitzen. Wenn ich keinen Spaß mehr habe, ist mir das egal. Dann bist du weg vom Fenster. Aber das ist keine Brüderschaft. Es gibt ein Beispiel von Rasulullah a.s., wo er seinen Liebling, ja, wie Fatih Abi in seinem Sohbet auch erzählt hat, Usama bin Zaid radiallahu an, er wird als Vermittler geschickt von seiner Gemeinde, sagen wir, weil es einen Vorfall gab, wo eine Straftat begangen wurde und jetzt muss eine Strafe vollzogen werden. Und er wird extra ausgesucht, weil die Leute wissen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liebt ihn. Wenn er sagt, ja, Rasulullah, kannst du nicht da vielleicht nicht diese Strafe durchziehen, dass vielleicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weich wird und das dann nicht macht. Er wird als Vermittler geschickt. Er soll quasi den Zwischenmann spielen. Aber was macht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sein Liebling. Den er von seinen eigenen Enkelkindern nicht auseinandergehalten hat, ja. Er schimpft. Er schimpft und sagt aufgebracht, sinngemäß, der Grund für den Untergang der Völker vor euch ist der, dass unterschiedliche Urteile bei unterschiedlich beliebten Menschen ausgesprochen wurden. Beliebtere, also stärkere Menschen, haben leichte bis keine Strafen bekommen. Die Unbeliebten und Schwachen hingegen umso härtere. Selbst wenn meine eigene Tochter Fatima Diebstahl begehen sollte, würde ich auch ihre Hand abhaken. Das ist ein Maßstab. Komm, was sollen wir uns dazu noch sagen? Da ist es komplett egal, wer es ist. Die Tat wird beurteilt. Auch wenn es die eigene Tochter ist, ja, wenn es dein eigener Liebling ist. Die Tat wird beurteilt. Iti dann in der Liebe zu Rasulullah a.s. Was bedeutet das? Rasulullah a.s. in dem richtigen Ausmaß zu lieben, ist es, seine Spuren zu verfolgen. So wie es die Sahaba radiallahu anhum gemacht haben. Sie sind keine Sekunde von seiner Seite gewichen, haben alles beobachtet, was er getan hat und haben es nach bestem Können nachgemacht. So haben es auch die Tabi'in gemacht. Sie haben Rasulullah a.s. so sehr geliebt, sind keine Sekunde von der Seite des Sahaba gewichen. Haben alles beobachtet, was sie gemacht haben, weil sie wussten, das, was sie machen, ist das, was Rasulullah a.s. gemacht hat. Und sie haben das auch für sich übernommen. Es ist, Rasulullah a.s. zu lieben, ist die zu lieben, die so lieben, wie er a.s. es getan hat. die zu lieben, die sich so verhalten haben, wie er, alayhi salatu wassalam, es getan hat. Wenn wir also, alayhi salatu wassalam, auch lieben möchten, dann müssen wir doch dasselbe tun. Wir können jetzt nicht die Tabi'in, denen jetzt auf die Finger gucken und wie machst du was? Nein, seine Erben lieben. Seine Erben lieben, seine Nachkommen lieben. Die sind natürlich noch unter uns. Denn sie zu lieben, ist Rasulullah a.s. zu lieben. Von ihnen zu lernen, ist von Rasulullah a.s. zu lernen. So wie es die Sahaba radiallahu anhu gemacht haben, so wie es die Tabi'in gemacht haben. Der nächste Punkt, Punkt 4, Itidal in der Feindschaft. Wir haben jetzt in der Freundschaft, jetzt kommt es zur Feindschaft. Da gibt es einen Fall, was ich denke, jeder eigentlich hier in dem Raum kennt, aber es ist wichtig, das nochmal aufzugreifen, damit wir das Thema Feindschaft besser zuordnen können, besser verstehen können, wie es eigentlich richtig ist, in der Feindschaft zu handeln. Und zwar geht es wieder um den Krieg Uhud. Und zwar um Shahadat von Hazrat Hamza radiallahu an. Wir wissen, dass der Shahadat von Hazrat Hamza kein normaler Fall war. Ja. Der Krieg war zu Ende. Rasulullah schickt einen Sahab-Effendi auf die Suche nach Hazrat Hamza. Er sagt, geh und finde meinen Onkel. Er geht, sucht und wird fündig. Allerdings ist Hazrat Hamza in einem Zustand, es ist kaum in Worte zu fassen, verunstaltet. Sahab-Effendi fängt an zu verzweifeln. Er sagt, wie kann ich Rasulullah diese Nachricht übermitteln? Er fällt auf die Knie und fängt an zu weinen. Kurze Zeit später, Rasulullah merkt, dass keiner zurückkommt. Er schickt auch Ali radiallahu an. Er sagt, ja Ali, geh hinterher, geh suchen, such meinen Onkel. Ali radiallahu an geht hinterher und findet auch Hazrat Hamza in dem Zustand. Auch er verzweifelt. Er sagt, wie kann ich diese Nachricht Rasulullah übermitteln? Aber er fasst den Entschluss und geht zu Rasulullah. Er sagt, ja Rasulullah, Hazrat Hamza ist Shahid geworden, aber bitte geh nicht zu ihm. Bitte geh nicht zu ihm, ich möchte nicht, dass du deinen Onkel in diesem Zustand siehst. Aber Rasulullah geht trotzdem. Geht trotzdem und findet seinen Onkel in dem Zustand. Er fällt auf die Knie und fängt an zu weinen. In tiefster Trauer. Er sagt, O Löwe Allahs, ich werde nicht aufhören, bis ich 30 bis 70, unterschiedliche Meinungen zu, 30 bis 70 Leute für dich gerecht habe, werde ich nicht aufhören, weiterzumachen. Und in dem Moment kommt Jibril a.s. und erinnert Rasulullah a.s. An einen Vers, wo das Maßstab von Strafe erklärt wird. Und zwar heißt es sinngemäß, wenn euch eine Tat, eine Straftat zugefügt wurde, dann begleicht es mit demselben Ausmaß, wie es euch zugetan wurde. Wenn ihr allerdings geduldig seid, ist dies wahrlich besser für euch. Und in dem Zustand, ein Tiefpunkt im Leben von Rasulullah, wenn man das so sagen darf, ein emotionales Gewitter, rappelt sich Rasulullah zusammen. Und was passiert? Er sucht Jahre später Hazrat Wahshi wieder auf. Jahre später, 5 Jahre später, um genau zu sein, als er wieder nach Mekka für die Eroberung kam. Was macht Hazreti Vahshi? Er flüchtet. Er flüchtet, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommen wird. Er flüchtet nach Taif. Rasulullah Sallam kriegt das mit. Er schickt einen Boten, einen Brief nach Taif, um Hazreti Vahshi aufwendig zu machen. Er schickt Boten an den Mörder seines Onkels, um aus einem Mörder Hazreti Vahshi zu machen. Das ist seine Entscheidung, was er getroffen hat. Von 30 bis 70 werde ich mich rächen zu, ich vergebe dir alles, du bist mein Bruder, du bist eines der Größten in der Geschichte des Islams. Was für eine Feindschaft ist das? Die Tür zu seinem Feind, vermeintlichen Feind, hat er nicht geschlossen. Er hat in dem Maß eine Feindschaft geführt, weil er wusste, dieser Feind kann mein Freund sein und er hat ihn, sein Herz, gewonnen und gerettet und zu Hazreti Vahshi gemacht. Beziehen wir diesen Fall mal auf uns. Wir, für eine Kleinigkeit streichen wir Menschen aus unserem Leben. Eine Kleinigkeit. Wir sprechen hier vom Mord. Und nur weil dein Bruder dir nicht zurückgeschrieben hat, sagst du, ich rufe dich nie wieder an. Ich rufe dich nie wieder zum Essen, du kamst wieder zu spät. Da ist keine Spur von Vergebung. Da ist keine Spur von Sunnah, von Rasulullah a.s. Wenn wir Itidal in der Feindschaft verstanden hätten, wüssten wir, dass wir kein Recht haben, so zu handeln. Wir verallgemeinern direkt Fehler. Wir sagen, der Bruder von der Gemeinde hat das gemacht, die ganze Gemeinde ist schlimm. Der Landsmann, aus dem Land kommen keine Männer, Hascha. Aus der Familie, nein, nur Lügner. Wenn das wirklich so ist, wenn wir dieses Verallgemeinern in unserem Leben haben, Rasulullah a.s. war der Neffe von Abu Lahab. Streichen wir jetzt Rasulullah a.s. aus unserem Leben? Das sind ganz gefährliche Sachen, ja? Ganz gefährliche Gewässer, in denen wir uns mit so einem Verhalten an den Tag, so ein Verhalten an den Tag legen. Itidal in der Feindschaft. Ja. Zu Punkt 5. Itidal in der Freude. In der Freude. Wir kennen das vielleicht, das Verhalten nach dem Sieg unserer Lieblingsmannschaft. Boah, Champions League gewonnen, WM gewonnen, wir sind Weltmeister gewonnen, stell euch das mal vor. Hey, Party. Oder du hast eine wichtige Klausur, du hast herbe gut bestanden. Du hast ein Bewerbungsgespräch, Lieblingsjob, du wirst angenommen. Du bewirbst dich in eine Uni, du wirst angenommen. Was für eine Freude, ja. Wie verhalten wir uns da? Jeder, der kommt, du schenkst ihm ein Auto, ja, wenn du Geld hättest. Aber das ist, guck mal, da kommen wir schon zum Gefährlichen. Versprechen geben, während man auf einem Hoch ist, während man sich freut. Ja, da ist auf einmal jeder dein Freund und du willst jeden umarmen und alles für jeden machen, weil es dir gut geht. Ja. Aber da werden Grenzen überschritten. Es werden unangebrachte Sachen gesagt. Ja, Herzen werden vielleicht unbewusst gebrochen. Stellt euch vor, Derby, dein bester Freund ist Fenerli, du bist Galla, Galatasaray gewinnt und du steckst das so in sein Gesicht. Das passt nicht. Dann lohnt es sich wirklich für ein Spiel, dein Bruders Herz zu brechen. Schaut mal jetzt bei Rasulullah a.s. Stellt euch mal jetzt dieses Szenario vor. Rasulullah a.s. hat 13 Jahre Leid in Mekka hinter sich. 13 Jahre. Er geht auf die Hijret-Reise, auf die Reise von Mekka nach Medina mit Abu Bakr radiallahu an seiner Seite und die Reise dauert 14 Tage. Natürlich ist da auch eine Verfolgung hinter, Kopfgeld wird angesetzt und so weiter. So viel Stress, so viel Kummer in dieser Zeit. Aber währenddessen wartet ganz Medina auf Rasulullah, auf den Empfang. Es wird Tal al-Bedru gesungen. ist Bayram, fast Bayram, ja. Die ganze Stadt ist am Beben. Jeder wartet auf Rasulullahs Ankunft. Und jetzt kommt Rasulullah an. Was glaubt ihr, wie sich Rasulullah in diesem Moment verhalten hat? Was glaubt ihr? Er hat Tränen in den Augen. Tränen in den Augen nach 14 Tagen Verfolgung. Und auf der Zunge Astaghfirullah. Er macht Töbe. Er sagt, alles Lob gebührt Allah, der mich in Frieden hierher ankommen lassen hat. Alhamdulillah dafür, dass die Leute diese Freude empfinden. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bei der Ankunft dachten die Bewohner Medinas, dass Abu Bakr radiallahu an der Prophet ist, alaihissalam, weil sie das alles noch nicht kennengelernt haben. Wie reagiert Abu Bakr radiallahu an? Er macht nicht so, mit Finger auf Rasulullah alaihissalam zu zeigen, ist gegen den Anstand von Abu Bakr radiallahu an. Er hat Anstand vom König der Könige gelernt. Er zieht sein Gewand aus und macht Schatten auf den Propheten und das von Rasulullah. Damit die Leute dann realisieren, okay, das ist der Prophet. Rasulullah ist ihm so heilig, dass er nicht mal mit einem Finger auf Rasulullah zeigen kann. Jeder sammelt sich jetzt um Rasulullah. Es ist gleichzeitig Jumma. Das Freitagsgebet wird verrichtet und die erste Khutbah wird jetzt gehalten. Was glaubt ihr, was Rasulullah an der Agenda hatte? Was hat er den Leuten erzählt? Was glaubt ihr? Was wird man da in so einem Moment erzählen? Man kommt von einer Reise der Verfolgung, wird so empfangen, alle sind auf seiner Seite. Er kann jetzt natürlich die Menge noch mehr an sich reißen. Er sagt, Mekka hat mich so behandelt, ihr seid so und so gut. Wir werden so und so eine starke Gemeinschaft sein. Wir werden die Feinde so und so vernichten. Wir werden das machen, die Leute noch mehr zum Kochen bringen. Das könnte er machen. Aber was hat er gemacht? Er erzählt über Ikhlas, über Aufrichtigkeit. Er sagt, wenn ihr eure Taten mit Aufrichtigkeit macht, werdet ihr dafür belohnt. Ansonsten ist alles umsonst. Kann ich euch jetzt auch nicht weiterhelfen. In diesem Hoch, emotionalen Hoch der Muslime, reißt er sie wieder zur Mitte. Er sagt, in unserer Sprache, Ball flach halten. Ball flach halten. Weil, wenn er jetzt die Menge aufgehetzt hätte, die Leute noch mehr an seine Seite gerissen hätte, was hätte passieren können? In Medina ist nicht jeder Muslim. Die Leute kriegen das ja auch mit, auch wenn die Muslime danach selber untereinander über die Khutbah sprechen. Sie sagen, Rasulullah hat so und so erzählt, wir werden so und so machen. Ja, die in der Umgebung leben, die Nicht-Muslime, meint ihr, Rasulullah hätte deren Herz so erobert? Nein. Sie hätten keine Lust auf die Dawah von Rasulullah. Sie hätten die Muslime bereits abgestempelt. Ja. Sie sind eh nur auf ihr eigenes Wohlbefinden aus. Aber so ist das nicht. Rasulullah hat vielleicht eine Hijret gemacht, eine Ortschaft erobert, ja? Aber eine Ortschaft zu erobern ist nicht die Priorität. Die Priorität ist es, die Herzen zu erobern. Das, was Rasulullah mit so einem Verhalten gezeigt hat, ja. Weil was bringt es dir, eine Ortschaft zu erobern, wenn kein Herz der Menschen auf deiner Seite ist. Es ist eine leere Eroberung. Eine Verschwendung ist das. Also indem wir im Moment der Freude unsere Freude den anderen zur Show stellen, also fast provokativ ins Gesicht schlagen, boah, wir haben gewonnen und so, verlieren wir Menschen. Ja, Fußballspiel war das Beispiel. Hochzeiten sind andere Beispiele. Ja, da ist jetzt eine Feier und es werden Autokorsos gemacht mit Hubaktionen, dass die gesamte Nachbarschaft keine Lust mehr auf Muslime hat. Selbst im Höhepunkt unserer Freude müssen wir also unseren Kopf senken und uns wieder zur Mäßigkeit, zur Nüchternheit ziehen und nicht auf der Muhabbet-Welle reiten. Gehen wir weiter zu Iti dann in der Trauer. Ich weiß, es wird vielleicht ein bisschen lang, aber es ist wirklich ein Fundament-Sohbet. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass wir uns jetzt ein bisschen länger, ein bisschen vielleicht vereinzelter, ein bisschen intensiver auf die einzelnen Punkte eingehen. Aber es ist wirklich wichtig, dass das gut verstanden wird. Deswegen verzeiht mir jetzt schon. Allah lass es hin. Itidal in der Trauer. Ja, in der Trauer, im Fall von Unheil, von Krankheit. Ja, da haben wir ja Teil Abisraie, ne, Seelenführer für die Kranken. Das machen wir nicht umsonst jetzt seit 16 Teilen. Ja, ne. Aber Itidal, ja, Verlust von einem Geliebten, von einem Elternteil. Bei Krankheit, einer Niederlage, die wir erleiden mussten, bei Kummer. Da gibt es wieder ein Beispiel natürlich von Rasulallahs Leben. Und zwar verliert eine Mutter der Ansar ihr Kind. Sie ist am Trauern, laut am Weinen, am Schreien. Und Rasulallah besucht sie natürlich zum Beileid. Aber sie sieht Rasulallah nicht. Sie ist mit ihrem Rücken gekehrt und ist halt am Weinen, wie gesagt. Und Rasulallah sagt sinngemäß, zeige Geduld, habe Angst vor Allah, erwarte den Lohn für die Geduld von Allah. Und ohne zu wissen, dass das Rasulallah war, sagt sie, geh weg, du weißt nicht, wovon du sprichst. Wüsstest du, was ich durchmache, würdest du nicht so sprechen. Was für Geduld. Aber Rasulallah sagt doch genau das deswegen, weil gerade er weiß, was sie durchmacht. Rasulallah, 6 seiner eigenen Kinder vergraben. Wenn er diesen Schmerz nicht kennt, wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Sie erfährt danach, dass das Rasulallah war. Und sagt, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Sie rennt hinterher und sagt, ja, Rasulallah, ich wusste nicht, dass du das warst. Tamam, okay, ich zeig jetzt Geduld, ich bin jetzt geduldig. Und da sagt Rasulallah die berühmten Worte, es sabru in der sadmatul ula. Geduld, also Sabr, ist genau in dem Moment des Eintreffens von Unheil. Dann geduldig zu sein. Also im ersten Moment, im Nachhinein kann es jeder. Dann, wenn es nicht mehr schmerzt. Ja? Wenn es nicht mehr schmerzt, da können wir noch so viel machen. Aber in dem Moment, wo es eintrifft, da geduldig zu sein, das ist das, worum es geht. Das ist Itidal. Ein Leben von Rasulallah, seine Augen waren fast nie trocken von Tränen. Fast nie trocken von Tränen. Aber die halt nicht wissen, was es heißt, Tränen zu vergießen, die einfach nicht weinen, weil sie angebliche Männer sind, werden daraus niemals Lehren ziehen können. Ja? Niemals werden sie Lehren daraus ziehen können. Oder nach dem Verlust, ein Riesenverlust von Rasulallah in seinem Leben von unserer Mutter Hatija radiallahu anha, was macht er? Er nimmt Zayd bin Harisa radiallahu anhu mit und geht nach Taif. Taif, die berühmte Geschichte. Da haben wir auch Vortrag, wer sich das angucken möchte, sehr, sehr gerne. Aber Rasulallah Dawa geht weiter. Egal, ob da jetzt Trauer herrscht, Kummer herrscht, eine schwierige Phase ist, natürlich tut das weh. Aber das ist kein Grund, nicht mehr am Start zu sein. Wir kennen das vielleicht von uns. Dann geht es uns vielleicht eine Phase schlecht. Wir haben Klausurphase oder sonst was wir auch immer durchmachen. Sind wir dann noch hier? Manchmal sehen wir uns wochenlang nicht mehr. Ja? Und dann, ja, es läuft halt ein bisschen mies aktuell. Aber Rasulallah war direkt wieder am Start, direkt wieder, der da war, entsprechend gehandelt. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, zum vielleicht wichtigsten Punkt im Zwischenmenschlichen. Und zwar Itidal in der Erwartung, in der Erwartungshaltung. Wenn wir jetzt, egal wen, wir können egal wen fragen, jeder wird sich über irgendjemanden beschweren. Der Arbeiter wird sich über seinen Chef beschweren, der Chef wird sich über seinen Arbeiter beschweren. Die Mutter wird sich über ihr Kind beschweren, Kind wird sich über Mutter, Vater beschweren. Brüder werden sich untereinander übereinander beschweren, Geschwisterteile. Abi Kardesh, das haben wir auch hier. Wir haben ja auch unsere Abis, wir sind ja auch Kardesh von irgendjemandem. Das haben wir auch hier. Jeder wird irgendwas finden, wofür es sich zu beschweren lohnt. Unser Hauptfokus für eine gesunde Erwartungshaltung muss Empathie sein. Empathie. Sich wirklich in die Lage des Gegenübers zu setzen und zu sagen, Moment mal, der Bruder ist in dem und dem Stand seines Lebens. Er ist in dem Alter. Er macht das durch. Er hat so eine Vergangenheit. Er hat das gelernt, das hat er vielleicht noch nicht gelernt. Er weiß vielleicht nicht. Wenn ich genau in diesem Stand wäre, wie würde ich denn handeln? Er macht vielleicht Sachen durch, die du noch nie durchgemacht hast. Und handelt deswegen so. Wenn wir diese Empathie nicht machen können, dann werden wir nur Herzen brechen. Weil wir eine falsche Erwartungshaltung haben. Wir wollen, dass jeder so handelt wie wir selber. Auch wenn wir die gleichen Sachen durchgemacht haben, ja, auch wenn wir die gleichen Sachen durchgemacht haben, nicht jeder ist gleich. Ja. Nicht jeder agiert mit dem Problem gleich gut oder gleich schnell. Nicht jeder kann gleich schnell mit Kummer, mit Verlusten agieren. Wir müssen diesen Abstand einfach halten, diesen angemessenen Abstand halten, dass wir wirklich auch deren Probleme erkennen, dass wir sagen, tamam, Hani, lass ihn mal ein bisschen atmen, ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Menschen. Und Herzen zu brechen ist wirklich so leicht. So, so leicht, ja. Wir müssen untereinander achtsamer werden. Ein Auge auf uns wirklich haben. Geht es einem vielleicht wirklich nicht gut? Die Gespräche suchen. Vielleicht ist ja wirklich ein grundlegendes Problem da, was er einfach vielleicht sich nicht traut, weil er diese Muhabbet untereinander nicht zerstören möchte. Aber danach müssen wir suchen. Wir selber sind ja auch Menschen, ja. Menschen machen einfach Fehler. Wir sind keine Engel, fehlerlos. Wir sind Menschen. Ja. Und aus den Fehlern, die wir machen, müssen wir halt lernen. Und wenn wir daraus gelernt haben, einer, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat als ein jüngerer, unerfahrener Bruder, dann müssen wir diese Erfahrungen teilen. Ja. Teilen, damit sie nicht dieselben Fehler machen. Damit wir einander wirklich beistehen und wieder weiter gemeinsam wachsen. Ja. Das zu den einzelnen Bereichen, Abilash. Das zu den einzelnen Bereichen, wo Itidal aufzufinden ist. Abschließend will ich noch mal ein bisschen schneller auf die einzelnen Wirkungen von Itidal eingehen. Vielleicht hat sich das eine oder andere schon ergeben, aber ich lese die vier Punkte noch mal vor und dann schließen wir ab, inshallah. Erstens, Itidal bringt einen gesunden Zustand im Glauben. Ja, in Iman, fern von allen Extremen, von Randgruppierungen. Zweitens, Itidal bringt eine stabile Gottesdienerschaft hervor. Sei es Gebete, sei es in Hizmet, ja, sei es an Sohbet teilnehmen. Es wird gesund, Jan. Drittens, unser Charakter bewegt sich in Richtung der Vollkommenheit. Alle Arten von Verschwendungen, die fallen weg. Ja, du verschwendest keine Gefühle mehr, du verschwendest keine Gedanken mehr, keine Emotionen, keine unnötige Zeit mit unnötigen Themen. Alles fällt weg, ja, weil du es in gesundem Ausmaß lebst. Und viertens, Itidal bringt gesunde Beziehungen hervor, sei es zwischenmenschlich oder auch die Beziehung zwischen Ahiret und Dunya. Die Beziehung, die von den Propheten uns vorgelebt wurde, wie man diese Balance wirklich aufrechtzuerhalten hat. Abschließend gerne nochmal den Hadith, den wir zu Beginn genannt haben, wo Rasulullah das dreimal wiederholt hat, ja, wirklich um auf die Wichtigkeit dieser Botschaft aufmerksam zu machen. Alle, die ihre Grenzen in ihrem Verhalten, in ihren Worten überschritten haben, sind vom Weg abgekommen. Alle, die ihre Grenzen in ihrem Verhalten, in ihren Worten überschritten haben, sind vom Weg abgekommen. Alle, die ihre Grenzen in ihrem Verhalten, in ihren Worten überschritten haben, sind vom Weg abgekommen. Möge Allah uns auf den geraden Weg, auf den Weg von Itidal führen und festigen. Möge Allah uns vor der Irreleitung schützen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Mas Salawat.